Ja, wie ich schon vorgestellt worden bin, mein Name ist Waldemar Kollert. Ich bin momentan noch Vikar in der Gemeinde in Kleinumstadt. Ich habe zusammen mit Ramona studiert. Es war immer schön, dass Ramona nie so weit von uns war. Und ja, ich freue mich einfach hier zu sein. Einige Gesichter von euch kenne ich schon. Ich habe sogar gute Freunde unter euch hier. Deswegen freue ich mich total, mal in Barmhausen zu sein und hier mal predigen zu dürfen. Und ich will von vornherein mal ein ganz großes Lob an euch drei Mädels sagen. Also ihr habt das so genial gemacht. Ich bin total begeistert von euch. Wirklich. Total begeistert. Habt ihr richtig gut gemacht. Lasst euch gebrauchen von Gott und er wird durch euch wirken. Das ist prophetisch und das sind auch meine Worte, denn das sagt das Wort Gottes. Lasst euch gebrauchen in eurem Dienst. Es war so genial. Also ich habe mich total gefreut. Super gemacht. Ich habe momentan ein Predigtthema auf meinem Herzen, was mich besonders stark bewegt, weil ich erlebt habe in den letzten Jahren, wie sehr Gott wirkt, wenn man auf ihn hört. Wie sehr Gott anfängt zu wirken, wenn man sagt, Gott, du bist der Herr. Und nicht nur sagen. Das Problem ist, das sagen wir sehr schnell, Gott, du bist der Chef über mein Leben. Aber leb's auch danach. Das ist immer die Frage. Wisst ihr, es gibt immer den Spruch, bete so viel, als ob alles Arbeit nichts bringt und arbeite so viel, als ob alles Gebet nichts bringt. Das Problem ist, die meisten Leute, die ich kenne, leben den zweiten Teil. Arbeite so viel, als ob alles Gebet nichts bringt. Aber der erste Teil, nämlich es vor Gott zu bringen und zu fragen, Gott, was ist dein Traum für Barmhausen? Gott, was wünschst du dir eigentlich für unsere Gegend? Das machen wenige. Dieses Gebet geht verloren. Ich habe das Privileg, dass ich mit einer Südkoreanerin verheiratet bin. Und Südkoreaner, die können beten. Also wenn ihr mal Südkoreaner beim Beten erlebt, also ich war bei ihm im Gottesdienst, sie können dann 3-4 Stunden beten auf den Knien und du denkst nach 10 Minuten, meine Knie tun schon weh und keine Ahnung was. Jinjin hat gesagt, es gibt sogar bei ihnen so Sprichwörter, wo Christen sind, gibt es keine Bäume mehr, dass sie an den Bäumen immer so schütteln, während sie beten und die Bäume rausreißen und so weiter, weil da so eine Leidenschaft dahinter ist. Und da sage ich immer, diese Leidenschaft wünsche ich für mich immer wieder, dass ich Gott frage, was ist dein Wille? Und mein Predigtthema heißt heute, Gottes Timing und seine Auswirkung. Und dazu werde ich heute aus dem Apostelgeschichte aus dem Kapitel 10, werde ich mal die Geschichte betrachten zwischen Petrus und Cornelius. Vorweg, hier muss man immer wieder sich klar machen, und ich glaube, viele von euch wissen das, was eigentlich diese Geschichte bedeutet. Cornelius, sagt uns das Wort Gottes, war ein Hauptmann. Er war ein römischer Hauptmann, der in einer Provinz gelebt hat, geherrscht hat. Und Petrus, er war auf der anderen Seite, war einer, der zum jüdischen Volk gehört hat. Und die Römer waren die Besatzungsmächte. Die Besatzungsmächte, die ganz Israel erobert haben. Und es gab immer so eine Kluft zwischen denen. Das lesen wir immer wieder in der Bibel. Es gab immer das jüdische Volk, das israelitische Volk. Und auf der anderen Seite standen immer die Heiden. Und genau hier ist eine Situation, hier ist Petrus auf einer Seite, er steht als einer aus dem erretteten Volk Gottes, der sich für Jesus entschieden hat. Und auf der anderen Seite steht ein Mann, wo das Wort Gottes sagt, es war ein Mann nach dem Herzen Gottes, der nach Gott gesucht hat. Er hat nach Gott gesucht. Das Problem bei ihm war aber wieder, er hat nicht zu dem auserwählten Volk gehört. Egal was er gemacht hat, er war immer ein Außenseiter, immer. Er war immer ein Außenseiter, er ist da nie wirklich reingekommen, aber sein Herz hat so sehr danach gebrannt, dass er gesagt hat, ich will mehr vom Gott der Juden erfahren. Ich will mehr von diesem Gott, aber es war eine riesen Kluft dazwischen. Und man muss sich immer klar machen, dass Petrus, der aufgewachsen ist, der über 20, 30 Jahre wahrscheinlich eine Prägung hinter sich hat, wir sind das auserwählte Volk und die anderen nicht. Und wenn wir uns das Wort Gottes betrachten, das war am Anfang unserer Kirchengeschichte genau der Fall. Die Leute dachten immer, nur wir, heiliges Volk ist errettet. Nur unsere Leute kommen zum Glauben. Und der Blick, dass auch die Heiden, die nicht zum israelitischen Volk gehört haben, auch zur Errettung kommen, war damals nicht vorhanden. Es war einfach nicht da. Es war auch nicht böswillig, sondern es war einfach Tradition und Kultur. Und hier sehe ich in Apostelgeschichte 10, wie Gott anfängt zu wirken. Und das Erste, was ich hier erlebe, ist, wie gnädig Gott ist. Und dazu lesen wir von Kapitel 10, von Vers 3 bis 8. Eines Tages gegen 3 Uhr nachmittags hatte Cornelius eine Vision. Klar und deutlich sah er, wie ein Engel Gottes zu ihm ins Zimmer trat. Cornelius, hörte er ihm sagen. Erschrocken starrte Cornelius den Engel an. Was ist, Herr? Fragte er. Der Engel erwiderte, Gott hat deine Gebete gehört und hat gesehen, wie viel Gutes du den Armen tust. Darum schick jetzt einige nach Joffe zu einem gewissen Simon mit dem Beinamen Petrus und bitte ihm, zu dir zu kommen. Er ist beim Gerber bei zu Gast, der ebenfalls Simon heißt und dessen Haus direkt am Meer liegt. Als der Engel wieder gegangen war, rief Cornelius zwei seiner Diener sowie seine gläubigen Soldaten aus seinem persönlichen Gefolge zu sich und berichtete ihnen alles, was er soeben erlebt hatte und schickte sie nach Joffe. Hier erlebe ich die erste Begegnung und das Timing Gottes. Zum Ersten Cornelius, der so sehr diesen Wunsch hat, Gott kennenzulernen. Er will Gott kennenlernen, aber da ist eine Riesenkluft. Aber er schreit zu Gott und sagt, Gott, ich will dich kennenlernen. Er unterstützt die Armen, weil er weiß, es ist richtig. Aber die Kluft ist einfach zu riesig. Und hier sehe ich die Gnade Gottes. Wer wirklich nach Gottes Willen sucht, wer wirklich in seinem Leben mehr von Gott erfahren will, dem begegnet Gott irgendwann. Auf verschiedene Arten und Weisen. Auch dir, wenn du wirklich nach Gott suchst, wird er irgendwann begegnen. Dir ganz persönlich. Ich habe das immer früher vom Iran gehört, dass Jesus bzw. Engel den Leuten ganz persönlich im Traum erscheinen und ihnen erzählt hat, geh dahin da und dahin in eine Gemeinde, denn ich bin lebendig. Ich habe das immer gehört und ich dachte immer, wow, sowas will ich auch erleben. Also ich habe mir schon immer gewünscht, einen Engel zu begegnen. Ist bis heute leider noch nicht passiert, aber ich habe es mir immer gewünscht und ich habe gesagt, ich will mal sowas live erleben oder ich will Leute kennenlernen, die das persönlich erlebt haben. Für mich war das immer fern, Iran, irgendwo dort hinten. Wisst ihr, was wir in Deutschland erleben mittlerweile? In der ganzen Flüchtlingsarbeit, ich bin ja auch teilweise bei der Feldbader Mission angestellt als Missionar unter Flüchtlingen. Ich habe so viel mit Menschen zu tun und wenn sie mir dann erzählen, dass sie in ihrem Land angefangen haben zu sagen, wir suchen den wahren Gott. Ich kenne eine ganz persönliche Geschichte von guten Freunden von uns, die haben angefangen in Afghanistan nach Gott zu suchen, nach dem christlichen Gott, aber sie haben keine Gemeinde gefunden, weil da alles im Untergrund geschehen ist. Und die haben danach gesucht, haben es aber nicht gefunden, aber sie hatten diese Sehnsucht, wir wollen mehr. Wir wollen mehr, wir wollen diesen Gott erleben. So wie Cornelius diese Sehnsucht hatte, wir wollen zu dem lebendigen Gott kommen. Und dann haben sie gesagt, wir haben uns aufgemacht nach Deutschland aus ganz schrecklichen Situationen, wo sie rausgekommen sind. Und dann erzählen sie in ihrer Notsituation, also das junge Mädel hat es mir so erzählt, sie hat angefangen einfach zu Jesus zu beten. Sie weiß auch nicht warum, aber dann gesagt, Jesus, hier ist das und das passiert. Sie hat mal erzählt, sie waren mit einer Gruppe unterwegs und dann ist ein kleines Kind von einer Mutter spurlos verschwunden. Keiner wusste, wo das Kind hin ist. Und die Mutter war fertig. Und sie hat dann gesagt, ich habe mich hingekniet und gesagt, Jesus, du weißt, wo das Kind ist, schick es wieder her. Und dann sagt sie, 3 Tage später ist das Kind plötzlich wieder da. Wo sie sagt, da habe ich erlebt, ich habe gebetet. Ich bin zwar ganz anders aufgezogen worden, aber ich habe gebetet und da ist was geschehen. Und da haben sie gemerkt, es gibt Jesus, es gibt den Glauben. Und dann kommen sie nach Deutschland und was geschieht hier? Einer der ersten Begegnungen mit Deutschen sind wir. Und ich bin eher einer, der gerne von Jesus erzählt Und dann habe ich die gleich eingeladen und sie haben ihr Leben Jesus übergeben und folgen Jesus nach. Heute sind das Leute, ich rufe sie an, wenn ich Übersetzer brauche und sage, helf mir mal beim Übersetzen. Der kommt auch zu mir hergefahren, sagt, du, wenn was ist, ich komme zum Übersetzen. Und das war für mich ein Erlebnis, wo ich gesagt habe, hier hat Gott gewirkt. So wie Cornelius gesucht hat, so suchen heute unglaublich viele Menschen nach Jesus. Aber auch viele suchen auch ihr Ziel. Diese Frage, Jesus, was willst du eigentlich von mir? Oder was willst du von unserer Gemeinde? Aber wenn dieses Suchen echt ist, wenn du wirklich danach fragst, lässt sich Gott finden. Das hat er uns versprochen. Klopft an, die Tür wird euch geöffnet. Hat er uns gesagt. Und ich glaube an das Wort Gottes. Es dauert zwar manchmal, aber irgendwann geschieht es. Aber was ich hier ganz stark merke in der ganzen Geschichte, das ist Petrus. Er ist für mich eigentlich hier am Anfang ein Negativbeispiel. Petrus lebt in einer Komfortzone, sage ich immer in dieser Situation. Petrus hat gerade erlebt, dass er gepredigt hat und haben sich zigtausend Menschen bekehrt. Er hat gemerkt, da geschieht gerade etwas Unglaubliches. Er läuft durch die Reihen, sein Schatten heilt Menschen. Er sagt zu Leuten, steh auf und Gelähmte können laufen. Er betet für Kranke, Kranke werden gesund. Das ist so eine Hochphase in seinem Inneren. Ich glaube, das kennt jeder von euch, wenn man gerade sehr viel mit Jesus erlebt hat und dann kriegt man so ein Glücksgefühl. So, ich kenne das ganz oft bei mir. Ich freue mich dann jedes Mal und ich fühle mich dann wie ein King, so richtig. Ich denke, ich kann jetzt alles erreichen mit der Kraft Gottes. Und so, glaube ich, hat sich Petrus gerade gefühlt, der so viel erlebt hat und sagt, alles ist möglich. Nur einen Blickwinkel hatte er nicht. Es ist auch möglich, die Heiden für Jesus zu gewinnen. Diesen Blickwinkel hatte er nicht. Und wir lesen mal weiter ab Vers 9 bis 16. Um die Mittagspause des folgenden Tages, die Boten von Cornelius waren noch unterwegs, näherten sich aber bereits der Stadt. Da stieg Petrus zum Beten auf das flache Dach des Hauses, in dem er zu Gast war. Nach einiger Zeit wurde er hungrig und bat um etwas zu essen. Während ihm nun eine Mahlzeit zubereitet worden ist, hatte er eine Vision. Er sah den Himmel offen stehen und etwas wie ein riesiges, leinernes Tuch herabkommen, das gehalten worden an vier Ecken, und es wurde auf die Erde herabgelassen. In dem Tuch befanden sich Tiere aller Art, Vierfüßer, Reptilien und Vögel. Nun hörte er eine Stimme. Auf, Petrus, schlachte und iss. Auf gar keinen Fall, Herr, entgegnete Petrus. In meinem ganzen Leben habe ich noch nie etwas Unheiliges und Unreines gegessen. Doch die Stimme wiederholte die Aufforderung, was Gott für rein erklärt hat. Das behandle du nicht so, als wäre es unrein, sagte sie. Und noch ein drittes Mal wurde Petrus zum Essen aufgefordert. Danach verschwand das Tuch so unvermittelt wieder in den Himmel, wie es gekommen war. Die erste Frage, die ich mir bei dieser Stelle jedes Mal stelle, ist, Petrus kannte eigentlich die Stimme Gottes. Petrus wusste ganz genau, wie Gott redet. Er war auch hier nicht überrascht, als Gott anfängt, zu ihm zu reden. Er kriegt keinen Schockzustand, er fällt nicht hin, weil er die Stimme Gottes kennt. Was mich aber hier wundert, jedes Mal, Gott gibt ihm einen direkten Auftrag, wo Gott zu ihm sagt, iss von den Tieren. Das Reden Gottes, er kennt das Reden Gottes, er kennt die Stimme ganz genau. Und hier kommt direkt ein Auftrag Gottes, iss. Und ich denke dann immer, eigentlich muss er direkt hinrennen und sagen, Gott hat zu mir gesprochen und ich schlachte die Tiere und bereite mir ein Essen davon vor. Aber was macht er? Er sagt, nein, mache ich nicht, Gott. Obwohl Gott direkt zu ihm geredet hat, nein, mache ich nicht. Mache ich nicht. Und Gott macht das nicht nur einmal, sondern sagt, Petrus, ich habe gesagt, du sollst davon essen, es ist nicht unheilig. Nein, Gott, mache ich nicht. Noch ein drittes Mal. Petrus, iss. Nein, mache ich nicht. Mache ich nicht. Und ich stelle mir immer die Frage, erkenn doch das Reden Gottes. Und wenn Gott direkt sagt, iss, dann esse ich doch. Ich weiß nicht, wie ich reagieren würde. Was ich aber weiß, ist, dass Traditionen manchmal so tief verwurzelt sind. Kulturen sind manchmal so tief verwurzelt, dass wir nicht bereit sind, auf das Reden Gottes zu hören. Wir sind manchmal gar nicht bereit, auf das Reden Gottes zu hören. Wisst ihr, und hier, der ganze Kapitel ist ein sehr wichtiger Kapitel in der Bibel. Weil hier geschieht was Unglaubliches. Hier geschieht ein Timing Gottes. Gott bereitet Petrus sein Herz vor für die Heidenmission. Petrus hatte zwar nie viel mit der Heidenmission später zu tun, aber eine ganz andere wichtige Persönlichkeit, nämlich Paulus, der später einen unglaublichen Dienst getan hat, war in diesem Moment noch eine Randfigur in der christlichen Geschichte. Er war noch unbedeutend. Er war noch der Böse, der eigentlich die Christen verfolgt hat. Und Paulus kriegt den Ruf von Gott, zu den Heiden zu gehen und sie zum Glauben zu bringen. Und was geschieht? Die christlichen Juden stellen sich gegen Paulus und sagen, die müssen genauso werden wie wir. Die müssen sich beschneiden lassen. Und Paulus hat noch nicht diese Autorität zu sagen, ihr hört jetzt mal auf mich. Hat er nicht in diesem Moment. Er ist noch eine Randfigur. Aber wer eine ganz wichtige Persönlichkeit ist, ist Petrus. Der ist einer der drei Säulen gewesen, des Christentums damals. Und an diesem Menschen arbeitet Gott. An diesem Menschen fängt Gott an zu arbeiten und will ihm zur Heidenmission vorbereiten. Und wir lesen später im Apostelkonzil, als Paulus zu den Aposteln geht und sagt, was sagt ihr eigentlich zu der Heidenmission? Was müssen die Christen, die sich bekehrt haben, eigentlich von unserer Kultur übernehmen? Wisst ihr, wer sich ganz stark hinter Paulus stellt? Petrus. Weil er sagt, ich habe damals was erlebt. Aber man sieht hier, dass Petrus noch in seiner Tradition lebt, in seiner Kultur, ganz tief verwurzelt. Und sind wir mal ganz ehrlich, wir als Gemeinden haben unsere Kulturen. Sind wir ehrlich? Und wir sind nicht bereit, unsere Kulturen aufzugeben. Und ich rede hier von mir persönlich. Ich kenne das von mir auch ganz genau. Ich weiß noch, dass wir haben damals eine Gemeinde gegründet, vor, ich glaube, 7 Jahren. Und wir hatten immer den Gottesdienst um 10 Uhr morgens gehabt, wie es jeder macht. Was wir aber festgestellt haben irgendwann, wir hatten sehr viele Familien mit kleinen Kindern und die hatten es immer schwer, um 10 Uhr zu kommen. Und da haben wir angefangen zu überlegen, Gottesdienst um 11 Uhr zu starten. 11 Uhr. Also innerlich dachte ich, das geht doch nicht, Gottesdienst muss um 10 Uhr sein. Und das in der Gemeinde umzusetzen, auch schon eine junge Gemeinde, nur circa 1-2 Jahre nach der Gemeindegründung, ihr glaubt gar nicht, was für ein Widerstand dann entsteht. Wir haben schon immer Gottesdienst um 10 gefeiert. Ja, ich glaube, wir haben immer Punkt 1 Mittagessen. Da muss ich zu Hause sein. Punkt 1. Da kommen wir ein bisschen später nach Hause. Das sind tief verwurzelte Traditionen und das sind noch kleine Beispiele. Das Ergebnis war, wir haben es um 11 Uhr gemacht und wir haben Wachstum erlebt. Weil Familien einfach die Möglichkeit hatten, länger zu schlafen. Und vor allem die Eltern haben gesagt, wir haben gar keinen Stress mehr, die Kinder vorzubereiten. Um 11 Uhr war dann Gottesdienst plötzlich. Aber wir haben gemerkt, wie tief diese Tradition verwurzelt war. Ich bin ja Russlanddeutscher, zwar in Deutschland geboren. Ich sag immer, die Produktion hat in Russland angefangen, die Fertigstellung war in Deutschland, dann eine Woche, nachdem wir hier waren. Und ihr glaubt gar nicht, wie viel russlanddeutsche Wurzeln oder Tradition. Ich habe das nie gewusst. Ich dachte immer, ich bin total deutsch und alles. Aber ja, ich hatte immer nur mit Russlanddeutsch zu tun. Wir hatten damals eine Gemeinde, da waren hauptsächlich Russlanddeutsche. Dann unsere Gemeindegründung haben wir hauptsächlich Russlanddeutsche gegründet. Und dann bin ich ganz unschuldig auf Berühr zum Studieren gegangen. Oh, ihr glaubt das gar nicht. Ich glaube, ich hatte eine Glaubenskrise gehabt und Kulturschock. Die haben alles falsch gemacht, die Deutschen, damals in meinen Augen. Alles. Die haben es nicht so gemacht, wie ich es gemacht habe und wie ich es gewohnt war. Ich glaube, das kennt jeder, der aus einer anderen Kultur kommt oder in eine andere Kultur fährt. Die machen alles anders. Und was ich mache, ist ja richtig. Ich mache das richtig. Die machen es ja falsch. Und ich musste da viel beten, auch für die Deutschen. Später hat man wahrscheinlich viel für mich gebetet. Und ich habe dann gemerkt, ich habe mich selbst verändert. Mittlerweile, also die Deutschen sagen immer direkt, ach, du kommst irgendwo aus einem anderen Land, Russland, Deutschland, keine Ahnung was. Und meine eigenen Leute, sage ich jetzt mal, die merken mittlerweile gar nicht, dass ich zu ihnen gehöre. Die denken immer, ich bin Deutscher und ich bin jetzt so im Mittelfeld. Aber diese Tradition, die ist so tief verwurzelt, weil ich verstehe hier Petrus, wie schwer es ist, manchmal abzugeben. Wisst ihr, Petrus hat noch nie von einem unheiligen Tier gegessen. Und auf einmal sagt Gott zu ihm, iss. Wie schwer ist das? Wisst ihr, bei uns betet man immer auf den Knien. Immer. Wenn man betet, auf den Knien. Sitzen, das geht überhaupt nicht. Wir haben immer die deutschen Pastoren leid getan, die mal bei uns Gastprediger in der Gemeinde waren. Die sagen, lass uns mal beten. Auf einmal hören sie nur trrrr, sind schockiert und auf einmal stehen alle in den Knien und die denken, was geht jetzt hier ab? Und wir dachten immer, warum sagt er jetzt nicht, lass uns auf die Knie gehen? Wisst ihr? Und für mich, beim Sitzen zu beten, das ging nicht. Das ist auch sowas von unheilig. Wie kann man vor Gott im Sitzen, ja, beten? Wie kann man nur? Geht nicht. Und dann hat Gott gesagt, ja, wenn du Fahrrad fährst, dann betest du doch auch mal mit mir. Dann gehst du doch auch nicht auf den Knie, wenn du mal unterwegs bist. Sag mal, das ist doch Schwachsinn, was du gerade treibst. Wisst ihr? Ja? Habe ich zugegeben. Stimmt Gott? Denkt ihr, das ging von heute auf morgen, von wegen. Es ging Jahre, bis ich im Sitzen in Ruhe beten konnte. Obwohl ich wusste, es ist okay. Es vergingen Jahre. Und da kann man Beispiele für Beispiele erzählen. Und das erlebe ich bei Petrus. Tradition, Verwurzelung, sehr tief. Gott redet, aber er ist nicht bereit aufzugeben am Anfang. Und das ist immer meine Frage, die ich mir als Gemeinde stelle. Sind wir bereit, unsere Wurzeln, Traditionen manchmal aufzugeben? Sind wir bereit dazu? Sind wir bereit, in das Timing Gottes einzugehen? Mal eine ganz konkrete Frage. Jetzt als Missionar der Felberter Mission. Sind wir als Gemeinde bereit, den Flüchtlingsstrom aufzufangen? Ich weiß, dass es auch in Barmhausen viele Probleme gibt. Gibt es auch bei uns in Kleinumstadt und in Großumstadt. Aber sind wir als Gemeinde bereit, auf das Timing Gottes zu hören? Wisst ihr, ich erlebe, wie viele Menschen zum Glauben kommen. Ich meine, wenn ich höre, dass allein im BFB über 1000 bestätigte Taufen von Iranern sind, sage ich doch, da ist doch das Wirken Gottes. Wisst ihr, hier geschieht gerade etwas in unserem Land, was wir nicht verstehen. Das sind Ängste da, Sorgen, verstehe ich alles. Ich habe auch meine Ängste und Sorgen. Meine Mutter hat total große Sorgen. Die sagt immer, was, wenn jetzt was passiert? Sag ich, Mama, die Leute sind schon da. Das Einzige, was wir können ihm von Jesus erzählen. Und wenn sie an Jesus glauben, passiert nichts. Das ist unsere einzige Möglichkeit. Wisst ihr, schlecht drüber reden, die Leute sind da. Was willst du machen? Sie sind da. Ich liebe die Leute total. Aber Gedanken hat man. Aber ich erzähle ihnen von der Liebe, dass sie eine Begegnung haben mit uns Deutschen als liebevolle Menschen und dass sie auch Jesus annehmen. Sind wir bereit, auf das Timing Gottes zu hören? Sind wir bereit? Bist du bereit, auf das Timing Gottes zu hören? Und wenn ihr dann weiterlesen, ab Vers 17 geschieht Folgendes bis Vers 23. Während Petrus noch darüber rätselte, was diese Vision bedeuten sollte, kamen auch schon die Männer an, die Cornelius geschickt hatte. Sie hatten sich zu Simons Haus durchgefragt und standen jetzt unten am Eingangstor. »Ist hier ein Simon mit dem Beinamen Petrus zu Gast?« riefen sie. Da sagte der Geist Gottes zu Petrus, der immer noch über seine Vision nachdachte. »Petrus, vor deinem Haus sind drei Männer, die zu dir wollen. Darum steh jetzt auf und geh nach unten. Sie werden dich bitten, mit ihnen zu kommen. Folge ihnen ohne Bedenken. Ich selbst habe sie geschickt. Da ging Petrus zu den Männern hinüber und sagte: Ich bin der, den ihr sucht. Was führt euch zu mir? Wir kommen vom Hauptmann Cornelius, antworteten sie, einen frommen und gerechten Mann, der an den Gott Israels glaubt und bei dem ganzen jüdischer Bevölkerung in hohem Ansehen steht. So, dankeschön. Er hat von einem heiligen Engel den Auftrag erhalten, dich in sein Haus einzuladen, um zu erfahren, was du ihm zu sagen hast. Als Petrus das hörte, bat er die Männer herein und sorgte dafür, dass sie bei Simon übernachten konnten. Ich bewundere Petrus in diesem Moment. Petrus hatte Zeit zum Nachdenken. Und er fragt, warum hat das Gott gerade gemacht? Vielleicht stellt er sich auch die Frage, warum habe ich nicht gehandelt? Gott hat doch zu mir geredet. Aber man sieht hier immer noch, Petrus ist verwirrt. Er versteht es nicht. Er weiß nicht, was gerade geschieht. Und in diesem Moment kommen Menschen, die sagen, Petrus, Gott hat uns geschickt, unser Hauptmann, komm mit. Petrus ist immer noch verwirrt. Er stellt sich immer noch die Frage, was soll das? Ich verstehe es immer noch nicht. Aber, obwohl Petrus es nicht versteht, merkt er, hier geschieht etwas. In diesem Moment geschieht etwas und er fängt an zu handeln. Er lädt diese Männer in das Haus ein und sorgt dafür, dass sie übernachten können. Er hat immer noch nicht verstanden, was wirklich geschieht. Aber er fängt zu handeln an. Und das bewundere ich in diesem Moment an Petrus. Petrus merkt, da geschieht was und handelt. Wie oft habe ich Menschen erlebt, wo in Gemeinden etwas angefangen hat, sich zu bewegen, aber es war anders als normal. Man hat zwar bemerkt, da bekehren sich Menschen, aber es ist anders als normal. Und man stellt sich auf die Barrikade und sagt, wir haben das schon immer so gemacht. Wir haben es schon immer so gemacht. Wisst ihr, ich bewundere immer ältere Menschen. Ich hatte einen geistlichen Opa gehabt, den bewundere ich bis heute. Der hat gesagt, mit eurer Musik kann ich gar nichts anfangen. Die ist mir viel zu laut und eure Art zu predigen. Man muss doch immer einen Anzug tragen, Krawatte tragen. Und wenn ich mal ohne Krawatte gepredigt habe, sagt er, ein Prediger darf doch nicht ohne Krawatte tragen oder in Jeanshosen. Das war eine ganz große Katastrophe für ihn. Aber er hat eine Sache gesagt. Gott wirkt durch euch. Anders als durch mich, aber er wirkt. Ich verstehe es nicht. Ich habe es anders erlebt. Bei uns hätte das niemals funktioniert, aber er fängt an zu wirken. Also macht, ich stehe hinter euch. Mir gefällt zwar nicht, aber ich stehe hinter euch. Weil meine Zeit ist vorbei. Und das habe ich so bewundert an diesem Mann. Ihr tickt anders. Wisst ihr, und das ist etwas, was mir so wehtut, wenn ich in Gemeinden erlebe, wie sich die Leute an ihren Traditionen, an das Gekannte festhalten und nicht bereit sind, was Neues auszuprobieren. Weil das schon seit 40 Jahren so gemacht worden ist. Aber wenn du sagst, Gott, fang an, durch mich zu wirken, dann wird Gott durch dich wirken, aber wahrscheinlich anders, als du es dir vorstellst. Höchstwahrscheinlich. Wir haben bei uns in der Gemeinde eine Arbeit, über die ich mich sehr freue. Das ist die Entdeckerzeit, wo wir unglaublich viele Kinder erreichen, die nicht im Glauben unterwegs sind. Und also ich weiß nicht, wie es vorher war, aber ich bin seit ungefähr 7 Jahren in der Gemeinde. Es gab da schon lange nicht so eine Arbeit, die wirklich sehr stark auf fremdstehende Kinder fokussiert war. Und wir hatten einen Wunsch gehabt, auch in der Gemeindeleitung, dass wir gesagt haben, wir wollen eine Jungschar starten, so eine Arbeit für Kinder, damit wir sie für Jesus erreichen. Und dann haben wir gesagt, das starten wir. So, der Plan war so in 1-2 Monate. Und dann hat mein Gemeindeleiter zu mir damals gesagt, lass uns zusammen darüber beten. Ich habe gesagt, ja klar, Gebet ist immer gut. Und dann haben wir uns einmal die Woche getroffen. Und Gott hat zu uns jedes Mal gesagt, nein, es ist nicht die Zeit. Es ist nicht die Zeit. Und es verging fast ein Jahr lang und Gott hat immer gesagt, nein, es ist nicht die Zeit. Und wir haben uns gewundert, warum nicht? Wir wollen doch. Und Gott sagt ganz klar, es ist nicht der Moment. Dann sind Leute auf uns zugekommen, haben gesagt, wieso startet ihr immer noch nicht? Sagen wir, ja, Gott hat gesagt, das ist nicht die Zeit. Nein, ihr müsst starten. Wir wollen, dass ihr startet. Nein, es ist nicht die Zeit. Wir haben es nicht begriffen damals. Und ich bin so froh, dass der Gemeindeleiter da ganz stark war und gesagt hat, es ist nicht die Zeit, obwohl man denkt, es wäre doch die Zeit. Und irgendwann von heute auf morgen spricht der Heilige Geist und sagt, jetzt startet. So ganz plötzlich, jetzt startet. So. Und ich denke mir, was soll ich denn starten auf einmal? Ich habe sowas eigentlich noch nie gemacht. Gott, hilf mir. Bitte Gott, ich habe keine Ahnung. Und ich habe einen wertvollen Mitarbeiter, da habe ich gesagt, komm, du startest auch mit mir und so weiter. Und der, keine Ahnung, was macht man da? Ich so, keine Ahnung, wir starten einfach alles zusammen. Und er sagt heute im Nachhinein, es sind 3 Jahre vergangen, er sagt, damals hat er gedacht, das wird sterben. Ruckzuck, der dachte, da kommen 3, 4 Gemeindekinder und das war's, das ist immer während der Woche. Was wir erlebt haben, das ist eine eigene Geschichte, aber Gott hat schon angefangen, uns in der Flüchtlingsarbeit zu gebrauchen. Und wir kannten ganz viele Familien. Und was wir erlebt haben bei unserem ersten Treffen, waren direkt, ich glaube, 13, 14 Kinder, davon waren 3, 4 Leute aus der Gemeinde, der Rest war fremdstehend. Und wisst ihr, bei Kindern gibt es einen Effekt, habe ich festgestellt. Wenn Kinder Spaß haben, die brauchen oft Massen, dann haben sie automatisch Spaß, die muss gar nicht irgendwie bespaßen. Und wir haben das im Garten dann gemacht, die rennen rum, die hört man, die Nachbarn sehen, was geht da ab, auf einmal ist da Leben. Und was wir gemerkt haben, auf einmal sind Kinder erschienen, die wir nie eingeladen haben und die kommen, kommen, kommen. Und du denkst, wo kommen die plötzlich her? Der eine sagt, ja, ich bin 4 mit dem Fahrrad vorbeigefahren, habe gesehen, das sind so viele Kinder, da wollte ich mal mitmachen. Der andere sagt, ja, mein Freund in der Schule hat es mir erzählt, da hat man Spaß. Und ich denke da, was geschieht hier? Ich verstehe das nicht. Und ich bin innerlich, als ganz ehrlich, ich bin innerlich davon ausgegangen, ein Jahr, dann stirbt das. Weil ich dachte, wie soll das funktionieren? Heute, 3 Jahre später, wir haben zu wenige Mitarbeiter, wir haben zu kleine Räumlichkeiten, wir haben so viele Kinder, die kommen wollen, die wir nicht aufnehmen können bei uns. Die wir nicht aufnehmen können, wo ich mir sage, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, wo die Kinder herkommen und sage, Gott, was geschieht hier? Auch meine Mitarbeiter sagen, wir verstehen das nicht. Allein letzten Donnerstag, weil Ferien da waren, habe ich gewusst, viele kommen nicht. Ich habe mit 3, 4 Kinder gerechnet. Was geschieht? Wir sind über 15 Kinder mit 9 Kindern, wo man denkt, was geschieht hier? Wisst ihr, was ich aber hier gelernt habe? Hier war das Timing Gottes und seine Auswirkung. Hätten wir gestartet, bevor Gott gesagt hätte, es geht los, wären am Anfang wirklich nur 3, 4 Kinder da. Nämlich unsere Gemeindekinder, die eh schon alles kennen. Die auch sonntags, ja, sie müssen ja in den Gottesdienst kommen, da kennen sie ja auch alles. Denen wird das nicht wirklich Spaß machen. Aber dadurch, dass wir auf Gottes Timing gehört haben, erleben wir jetzt 3 Jahre fast später immer noch die Auswirkung. Wir erleben einfach, dass der Strom nicht aufhört und wir erleben mittlerweile, dass Gott es auch bestätigt. Wenn wir später in den Versen lesen, ich weiß gar nicht, wie lange habe ich eigentlich noch Zeit? Wir erleben, also wenn wir später, das lese ich jetzt mal nicht vor, erleben wir, dass Petrus zu Cornelius geht und Gott es bestätigt, dass die ganze Familie mit dem Heiligen Geist getauft wird. Da geschieht Bestätigung. Was ich und Gingin erleben dürfen, ist, dass Kinder zu Jesus kommen. Dass Familien sagen, es ist so wertvoll, was ihr macht. Ich habe einen Jungen, das ist so mein kleiner Adoptivbruder, sage ich immer, den habe ich so lieb gewonnen, mit dem treffe ich mich jede Woche einmal. Und dann hat mir ein Gespräch gehabt. Ich hatte immer den Verdacht, er hat Jesus in seinem Herzen angenommen, aber war mir nie sicher. Und dann haben wir so ein Gespräch gehabt, der ist 11 Jahre alt, dann sagt er zu mir, Waldemar, du bist so ein guter Mensch. Danke, danke, alles gut. Sagt er, ja, du wirst irgendwann Gott sein. Sag ich, du, ich werde nicht Gott sein, aber ich werde bei Gott sein. Dann schaut er mich an, ich auch. Sag ich, ja, wie kommst du drauf? Sag ich, ja, ich habe doch Jesus schon längst angenommen, ich bin auch bei Gott. Ich habe es verstanden. Und wisst ihr, das erleben wir. Gingin, die startet gerade mit so ein Glaubensgrundkurs mit Mädels, die gerne kommen und einfach dabei sind. Wisst ihr, wir erleben das, die Wirkung Gottes. Und ich finde das so faszinierend. Ich finde das so auch faszinierend, wenn man auf das Timing Gottes hört. Auch dein ganz persönliches. Wisst ihr, der Punkt ist, bereit zu sein, wie Petrus loszugehen. Ohne es immer zu verstehen. Ohne es zu verstehen und Gott fängt an zu wirken. Ich erzähle euch mal ganz kurz noch, wie es bei uns gekommen ist, dass wir überhaupt mit der Flüchtlingsarbeit gestartet haben damals. Das war auch schon, ich weiß gar nicht, lange her, das war ein Jahr, bevor der Strom gekommen ist. Das heißt, in Deutschland wusste keiner, dass es schon Flüchtlinge gab damals oder wenige. Ich habe das nie gewusst. Und ich habe mir immer die Frage gestellt, Gott, warum sind so viele von unseren Russlanddeutschen nicht errettet? Es gibt zwar die Christen, auch große Gemeinden, aber das sind die, die sich schon in Russland bekehrt haben, nach Deutschland gekommen sind. Aber wir erreichen so wenige neue. Und was ist falsch? Oder was ist passiert? Und dann hatte ich immer eine Theorie, die habe ich bis heute, und hier ist keiner dran schuld. Man hatte das damals nicht so stark im Blick gehabt, als die ganzen Russlanddeutschen nach Deutschland gekommen sind. Sie waren ja auch am Anfang in Lagern, in Heime. Und es gab einige Gemeinden, die haben von vornherein gesagt, wir kümmern uns um sie. Und diese Gemeinden, die gesagt haben, wir kümmern uns um sie, haben heute, 20 Jahre später, einen unglaublichen Segen davon. Ich habe mit einem Pastor geredet, der sagt, das sind gute Mitarbeiter geworden. Am Anfang hatten wir alle diese Sorgen, ja, wir müssen nur investieren, wir müssen ihnen helfen und das ist eigentlich nur Arbeit. Und der sagt, 20 Jahre später haben wir den hundertfachen Segen von diesem Menschen. Und ich habe mich aufgeregt, habe gesagt, Gott, warum waren so wenige Gemeinden? Auch unsere großen russlanddeutschen Gemeinden haben das sehr wenig gemacht. Ich habe mich aufgeregt und gesagt, Gott, wieso? Wir haben was verpasst. Und wir haben bei uns in der Gemeinde hinten direkt so ein Feld, einen kleinen Umschlag, und ich gehe da so beten, beschwere mich bei Gott und auf einmal höre ich ganz klar eine Stimme, du machst das Gleiche. Ja, wie, ich mache das Gleiche. Ja, was ist mit den Flüchtlingen? Sag ich, was für Flüchtlinge? Die Heime gibt's gar nicht. Ich dachte immer, nachdem die Russlanddeutsch gekommen sind, die Heime wurden alle geschlossen. Davon bin ich so ausgegangen. Und dann sagt Gott, es gibt auch immer noch Menschen, die in so Lagern hocken und nicht wissen, was sie zu tun haben. Gibt's immer noch. Dachte ich, okay, dann versuche ich rauszufinden, wo es gibt. Ihr glaubt gar nicht, wie schwer es herauszufinden war, wo in Großumstadt ein Heim war. Kein Mensch wusste was davon. Ich war beim Ausländeramt, die haben gesagt, wir haben keine Ahnung, wo die sind. Es war keine Thematik damals. Und da habe ich sie gesucht, bis mir einer in der Gemeinde gesagt hat, da am Bahnhof stehen manchmal ein paar Afrikaner. Vielleicht sind sie da in der Nähe. Bin ich halt mit dem Fahrrad gefahren, habe da so ein Haus gesehen im Industriegebiet, wo einige Afrikaner standen. Und da dachte ich, ich muss sie ansprechen. Hab Angst bekommen, bin heimgefahren. Ich hatte keine Ahnung, wie man das macht. Also was sagt man? Und mein Englisch war damals eine Katastrophe, ist bis heute eigentlich eine Katastrophe. Und ich hatte Angst, wie spricht man die Leute überhaupt an? Was sagt man denen? Und dann habe ich zu Hause gebetet, habe gesagt, Gott, du hast mir einen Auftrag gegeben, ich muss hin, ich habe Angst, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich habe so gerungen, ich habe, glaube ich, fast 1-2 Monate bin ich nicht hingefahren, weil ich nicht wusste, was ich machen muss. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, ich setze mich auf mein Fahrrad, fahr hin, das sind, glaube ich, vielleicht 8 Kilometer oder so, oder weniger, circa 6 Kilometer sein, und bete durch, bis ich bei diesem Haus bin. Und dann, ich werde das nie vergessen, ich komme da angefahren, ich stelle mein Fahrrad ab und da hockt ein junges Mädel, eine Afrikanerin. Ich schaue sie an, sie schaut mich an. Hi. Hi. Wisst ihr, was innerlich bei mir abgegangen ist? Was, wenn ich sie in ihrer Kultur gar nicht ansprechen darf? Was, wenn ich jetzt einen Fehler gemacht habe? Was, wenn jetzt ihre Brüder rauskommen, mich zusammenschlagen? Und ihr glaubt gar nicht, was da alles drinnen los war. Ihr glaubt das nicht. Und ich schaue sie an, sie schaut mich an, ich setze mich auf dem Fahrrad und fahre wieder weg. Weil ich keine Ahnung hatte, was ich machen soll. Und dann bin ich um dieses Gelände, so ein Industriegebiet, da bin ich so Kreise gefahren. Ich habe mich wirklich wie Josua um Jericho gefühlt, der da sie mal drumherum fährt und betet und sagt, Gott, nimm das für mich ein, hilf mir. Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Aber ich habe eins gewusst, Gott hat gesprochen. Ich muss es machen. Ich hatte keine Wahl mehr. Und ich bete und fahre da rum, da hockt immer das Mädel, ich fahre immer an ihr vorbei. Irgendwann ist sie weg, bin ich erleichtert. Und irgendwann steht eine Gruppe Jungs. Und dann dachte ich, okay, bei Jungs kann man ja nichts Falsches machen, denke ich. Kann man auch viel Falsches machen, wusste ich damals nicht zum Glück. Aber Fehler sind immer erlaubt. Die Leute haben mehr Angst vor euch, wie ihr vor ihnen, glaubt mir. Und ich bin hingegangen. Was sagt man denen? Keine Ahnung. Da gehe ich hin und sag hi. Hi. Und ich so, ich kann ja kein Englisch. So, okay, what is your name? Okay, das konnte ich noch und so weiter. Und ihr glaubt nicht, was geschehen ist. Da, ich glaube, damals waren in diesem Heim 60 bis 70 Männer untergebracht mit einigen Familien. Und der Einzige, der einigermaßen Deutsch konnte damals, stand genau in der Gruppe von den Jungs. Genau in der Gruppe von den Jungs. Und er sagt, ich kann Deutsch. Ich so, Halleluja, er kann Deutsch. Und so hat man angefangen. Wir hatten keine Ahnung wie, wir hatten keine Ahnung was. Wir haben Fehler gemacht, ja, haben wir. Aber wir haben gelernt. Und der Heilige Geist hat angefangen zu wirken. Und was wir heute erleben, wir dürfen Gemeinden beraten, die so eine Arbeit starten. Wir dürfen andere Gemeinden beraten, die uns fragen, wie habt ihr es gemacht? Was gibt's da? Was für Möglichkeiten hat man? Die auch Ängste haben. Man spürt das. Erst vorgestern hat mich ein Pastor angerufen, der ein Flüchtlingscafé ganz neu gestartet hat. Der sagt, ich habe so ein Herz. Und der sagt, am Samstag habe ich das. Ich habe sowas von Angst. Was kann ich alles falsch machen? Sag ich, du wirst alles falsch machen. Das ist nicht schlimm. Sie lieben dich trotzdem. Hauptsache, du machst etwas und du lernst. Sag ich, ja, aber du machst doch so eine geniale Arbeit. Sag ich, du, ich habe 3 Jahre. Ich habe 3 Jahre, ich mache bis heute Fehler. Aber es ist egal. Der Heilige Geist wirkt an den Menschen. Lasst euch gebrauchen, wie Petrus bei Cornelius sich gebrauchen hat lassen. Petrus war bereit, loszugehen. Auch wenn er es nicht verstanden hat. Auch wo er anfangs gezögert hat. Aber er hat sich davon nicht fertig machen lassen und sagen, ich habe nicht davon gegessen. Vielleicht hast du mal auf das Rufen Gottes nicht gehört. Vielleicht hat Gott dir mal einen Auftrag gegeben, wo du bis heute weißt, ich hätte da was machen müssen und ich habe es nicht gemacht. Wisst ihr, wie schwer sowas einen belasten kann? Das kann einen unglaublich belasten. Legt es ab. Denn Gott sagt, von heute beginnt was Neues bei dir. Gott will heute an deinem Herzen wieder wirken. Er will dir ganz besonders sagen, du wirst von mir gebraucht, wenn du sagst, ich bin bereit. Ich bin bereit und es wird sich was in deinem Leben verändern. Ich will immer wie Petrus sein. Ich weiß, ich werde auch ab und zu sagen, Gott, ich mach das nicht. Ich bin ein Mensch. Ihr auch. Aber jedes Mal, wo wir sagen werden, ich lasse mich gebrauchen, jedes Mal wird Gott durch euch wirken. Und wisst ihr, wie schön es ist, Menschen zu sehen, die nach Jesus suchen und zum Glauben kommen. Es ist immer schön zu erleben, Menschen zu taufen, die Jesus nachzufolgen. Wisst ihr, meine afghanischen Freunde, die sich bekehrt haben, die sich getaufen lassen haben, das sind für mich die nächsten Missionare. Wisst ihr, sie erzählen ihren eigenen Leuten vom Glauben. Sie geben mir Tipps, wie ich in ihre Kultur richtig reinkomme. Die sagen, das Erste, was du zu denen sagen musst, ist, dass du 11 Geschwister hast. Da bist du in ihrer Kultur direkt drin. Wusste ich nicht. Ich erzähle das so, weil wenn du bei Deutschen sagst, ich habe 11 Geschwister. Wie, du hast 11 Geschwister. Schock. Erstmal. Wenn du es bei denen sagst, ich habe 11 Geschwister. Oh, komm nach Hause. Du bist ein gesegneter Mann. Das ist ein total anderer Unterschied, aber das erleben wir. Aber wir erleben das nur, weil wir damals gesagt haben, wir lassen uns gebrauchen. Und Gott wird durch dich wirken, wenn du sagst, ich will von dir gebraucht werden. Und ich will jetzt für uns ja zusammen beten. Ich will einfach beten, dass Gott uns segnet. Und vielleicht machst du auch in diesem Gebet diese Entscheidung fest. Gott, ich lasse mich von heute an wieder ganz neu gebrauchen. Lasst uns beten und ich will euch einfach segnen. Jesus, dein Herz ist unglaublich groß. Ich bewundere dein Herz, wie oft du mir gesagt hast, ach Waldemar, du hast nicht immer alles richtig gemacht. Und doch stehe ich bei dir und komm. Wir starten heute wieder aufs Neue. Denn ich bin ein gnädiger Gott. Und jetzt so segne ich jeden Einzelnen hier in der Gemeinde, dass heute wieder so ein Neustart ist, dass man sagt, wir wollen was Neues machen. Wir wollen was Neues starten. Ich bin bereit, mich aufs Neue zu gebrauchen lassen. Und Jesus, erfülle unser Herz, dass wir wirklich dieses Herz von Petrus haben, auch wenn wir etwas nicht verstehen, aber merken, dass dein Wirken genau in diesem Moment geschieht, dass wir sagen, okay, hier geschieht etwas, was ich nicht verstehe, aber ich bin bereit, ja zu sagen, und wir stellen uns nicht gegen dein Wirken. Vergib uns dort, wo wir uns gegen dein Wirken gestellt haben. Vergib uns dort, wo wir Fehler gemacht haben. Und vergib uns dort, wo wir nicht gehandelt haben, so wie du es haben wolltest. Und Jesus, ich segne jeden Einzelnen, dass sie wirklich in deinem Geist leben. Dass sie wirklich auf dein Wort hören und dass deine Stimme laut sein wird. Deine Stimme laut reden wird und dass du jeden Einzelnen begegnen wirst. Jesus, du hast viel vor und ich bin sicher, du hast auch heute viel vor. Und du hast heute geredet und dein Wort sagt einfach, geh. Geh, auch wenn du es nicht verstehst. Heute wird was Neues beginnen, im Namen Jesus. Amen. Amen. Ich hatte noch Lobpreis ein Bild gehabt. Ich habe es nicht ganz verstanden, was es zu bedeuten hatte. Und ich habe zu Gott gesagt, wenn du willst, dass ich es weiter sage, erinnere mich jetzt am Schluss. Weil ich vergesse Sachen immer ganz schnell. Und jetzt hat er mich daran erinnert, ich hatte ein Bild gehabt, ich habe eine Blume gesehen. Mit ihren Blüten. Und bei dieser Blume wurden einige Blüten abgerissen. Vielleicht ist das für die Gemeinde, vielleicht ist das auch ganz persönlich für dich. Das sind Situationen gewesen, die schmerzhaft waren und jetzt wie so eine Lücke da drinnen klafft. Aber ich habe, nachdem das abgerissen worden ist, nach einer Zeit, ist so eine ganz kleine Blüte dazugekommen. Ganz klein. Und Gott sagt, es wird wiederhergestellt. Es wird wiederhergestellt, voll und ganz. Und man wird es nicht sehen, dass da was abgerissen worden ist. Das ist ein Wort, was ich noch für euch hatte. Amen.